Wer sich wundert, das ist die Jugend. Die kennt mich schon häufiger beim Predigen. Schön, dass ihr da seid. Also schön, dass ihr da seid, ne? Ich meine, ihr habt vielleicht festgestellt, es sind ein paar Plätze mehr frei als sonst. Dann habt ihr euch überlegt, woran könnte das liegen? Habt festgestellt, es sind Sommerferien. Ihr fragt euch jetzt, warum bin ich nicht im Urlaub? Keine Sorge, ich muss morgen auch arbeiten. Also wir sitzen alle im selben Boot. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das ist einfach herausfordernd. Ich mag dieses kleine Bild. Hier steht so ein kleiner Junge und er hat eine einfache Aufgabe. Steig ein paar Treppen hoch. Aber bei so vielen Treppen ist das echt herausfordernd für so einen kleinen Jungen. Und worum es heute gehen soll, ist Dankbarkeit. Ein Thema, das wir alle kennen, das einfach ist, theoretisch. Und dennoch ist es in jeder Situation unseres Lebens eine Herausforderung. Ich finde es toll, dass du heute hier bist. Keine Sorge, ich stelle mich gleich wieder hin. Ich brauche noch die Bibeltexte. Aber wisst ihr, was mich jeden Samstagabend in der Jugend und jeden Sonntagmorgen begeistert? Das ist, Menschen zu sehen, die alle eine unterschiedliche Geschichte haben. Menschen zu sehen, die unterschiedliche Herkunft haben. Aber in jedem dieser Menschen hat Gott einen roten Faden. In jedem dieser Menschen wirkt Gott wie ein roter Faden. Und jeder einzelne von euch ist der Beweis, dass Gott kein toter Gott ist, dass Gott nicht die Idee alter Leute ist, dass Gott nicht irgendein verrücktes Hirngespinst ist, sondern dass Gott heute noch hier ist und dass er dein und mein Leben heute noch positiv verändern kann. Und deswegen, weil dieser Gott lebt, lade ich dich gleich ein Gebet mit mir zu sprechen. Das wird sehr, sehr einfach sein, aber es kann doch sehr viel Kraft haben. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Gott, wir sind heute hier, weil wir mehr von dir erleben möchten. Also bitten wir dich einfach, rede zu uns. In Jesu Namen, Amen. Es sind einfache Worte. Aber was daraus entstehen kann, kann echt herausfordernd sein. Ich meine, ich soll heute predigen, ne? Das klingt erstmal einfach, ist dann aber doch herausfordernd. Wisst ihr, ich will einfach mal anfangen mit Dankbarkeit, ne? Habe ich ja gesagt, ist das Thema ungefähr. Dann fange ich mal an. Wofür könnte man dankbar sein? Morgen ist Arbeit. Naja. Ich bin dankbar dafür, dass es Menschen hier gibt, die sich investieren in Gottes Reich. Die mitarbeiten. Wir haben Spinoza da hinten, der die Technik meistert. Ne? Wir haben eine Band, wir haben Ordner. Ey, das sind doch Gründe, dankbar zu sein, oder? Es ist sehr einfach. Es ist sehr einfach. Aber dennoch ist es eine Herausforderung, immer wieder dran zu denken. Immer wieder für die kleinen Dinge, die wir so als selbstverständlich wahrnehmen, auch dankbar zu sein. Und wenn ich jetzt anfangen würde, jeden einzelnen Dienstbereich dieser Gemeinde aufzuzählen, ich würde die Hälfte vergessen. Aber wenn ihr eine Situation seht, wo ihr seht, oh, da macht jemand was, dann gebt ihm einfach diese Wertschätzung und sagt es einfach. Denn es ist nichts Kompliziertes. Aber es kann vieles im Leben desjenigen, zu dem er das sagt, verändern. Und ich glaube, dass Dankbarkeit für uns als Christen ein Schlüssel ist. Ein Schlüssel, der uns davor bewahrt, hochmütig zu werden oder in falsche Demut zu geraten. Hochmütig könnte ich jetzt sagen nach der Predigt, wow, ich bin echt der Beste. Die tollste Predigt, die diese Gemeinde jemals gehört hat. Und wofür brauchen wir eigentlich noch Carsten? Ich mache das ab jetzt hier alleine. Das wäre hochmütig. Dann könnte ich in falsche Demut sagen, boah, alles war schlecht, in Minute 7 habe ich nicht gesagt, was ich wollte. Überhaupt ist meine Message gar nicht angekommen. Oder ich bin dankbar und sage, okay, danke Gott, dass wir eine Gemeinde haben, in der wir die Möglichkeit haben, da von deinem Wort zu hören. Danke, dass wir eine Gemeinde haben, in der ich auch predigen darf. Danke dafür. Danke, dass Carsten mir das irgendwie zutraut. Und da ist genau Dankbarkeit der Schlüssel, der uns davor bewahrt zu sagen, wir sind die Tollsten Und er hat uns aber auch davor bewahrt, zu sagen, wir sind gar nichts. Denn dass wir gar nichts sind, ist auch eine Lüge. Dankbarkeit ist wichtig. Und Dankbarkeit ist auch ein Schlüssel für die Folie soll schwarz sein, keine Sorge. Dankbarkeit ist auch ein Schlüssel für die drei Ziele unserer Gemeinde. Ich rufe sie euch nochmal in Erinnerung. Wir hatten das E-Kollege oder E-College. Wir hatten den zweiten Gottesdienst. Und wir hatten den dritten Standort in Viersen. Okay, was hat das jetzt mit Dankbarkeit zu tun? Ich weiß nicht, was du über diese Themen denkst. Vielleicht denkst du, ja, ich bin eh nur sonntags morgens hier. Viel mehr interessiert mich nicht. Was soll ich in Viersen? Das sind ja berechtigte Anliegen. Vielleicht sagst du auch so, ich bin heute das erste Mal hier. Ist mir eh alles egal, ich komme nächste Woche nicht mehr. Was, wenn dir so jemand predigen lassen? Vielleicht sagst du auch, hey, mega, echt stark, dass wir als Gemeinde vorangehen. Dass wir als Gemeinde ein Licht in dieser Welt sind. Und dass wir als Gemeinde sagen, hey, unser Ziel ist es, mehr Menschen zu erreichen. Unser Ziel ist es mit dem E-College, also das ist noch so in der Findungsphase, die Jugend will, dass wir das E-College nennen. E-College ist auch noch im Angebot. Wir werden sehen. Aber im E-College, wo Leute zugerüstet werden sollen, wo Leute ausgebildet werden sollen, wo Menschen Fähigkeiten bekommen sollen, die sie im Reich Gottes investieren können. Im zweiten Gottesdienst, mit dem wir mehr Menschen erreichen, die vielleicht sonntagmorgens lieber ausschlafen würden und deswegen gar nicht bereit wären, in den Gottesdienst zu kommen. Mit einem Standort in Viersen. Wisst ihr, in Nettetal, schauen wir 10 Jahre zurück, es gab keine Freikirche. Und jetzt steht da eine Freikirche. Da gibt es jetzt eine Gemeinde, wo Menschen Jesus folgen, wo jeden Sonntag, außer in Sommerferien, das Evangelium gepredigt wird. Und genau das ist dasselbe Ziel für Viersen. Genau das ist derselbe Punkt in Viersen. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Wir können sagen, wir als Gemeinde, wir haben so tolle Ziele. Ah, wir sind schon super, oder? Und erst recht, wenn wir es geschafft haben. Dann werden wir wieder hochmütig. Oder wir sagen, oh je, wir schaffen das gar nicht. Ich meine, wie denn auch? Das sind viel zu hohe Aufgaben und überhaupt. Oder wir sagen, wir sind dankbar. Wir sind dankbar für die Geschichte, die Gott mit uns bisher geschrieben hat. Und deswegen wollen wir weiter investieren im Vertrauen darauf, dass er wirken wird. Und ich möchte mit euch heute 2 Aspekte anschauen zu unseren 4 Zielen. Die einfach erstmal klingen, weil neue Gemeinden gründen klingt immer gut, aber die wirklich herausfordernd sein können. Ihr könnt mal mit Vinod reden. So eine Gemeindegründung kann echt herausfordernd sein. Also die erste Frage stellt sich, warum machen wir das überhaupt? Das ist eine relevante Frage, oder? Hat sich die Frage schon mal gestellt, warum machen wir das eigentlich? Oder die zweite Frage ist, da habe ich jetzt die Antwort auf alle Fragen dazu, wie schaffen wir das? Nee, ich habe nicht die Antwort auf alle Fragen. Aber ich versuche, euch eine Sichtweise heute mitzugeben. Erste Frage, warum machen wir das? Matthäus 25, Abvers 14. Ich lasse einen Moment Zeit für diejenigen, die die Bibel aufschlagen wollen. Matthäus 25, 14. Es wird dann so sein, wie aber einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Kurz zur Hintergrundgeschichte. Dieses Gleichnis erzählt Jesus an einer Stelle, wo es darum geht, wie es sein wird, wenn er diese Erde verlassen wird und wie es sein wird, wenn er eines Tages wiederkommt. Und wir sind ziemlich in dieser Situation. Also ich weiß nicht, ob wir es mitbekommen haben, Jesus ist nicht mehr da. Aber die gute Nachricht, er kommt wieder. Also wir sind jetzt genau in dieser Situation, von der diese Geschichte spricht. Und wir sind also in der Situation der Verwalter. Und Gott hat uns eine Gemeinde schon mal gegeben. Das ist jetzt kein Zentner Silberstücke. aber wir haben schon mal eine Gemeinde. Ist schon mal ein Anfang, oder? Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Sagen wir jetzt, ja, unsere Gemeinde ist ja noch nicht so groß wie andere Gemeinden. Ja, das stimmt. Dann könnten wir jetzt in Demut, falscher Demut sagen, so, ja, das wird ja nie was mit uns. Wir könnten hochmütig werden und wir sind die tollste Gemeinde, die einzig wahre Gemeinde hier in Krefeld. Und außer uns gibt es keine. Oder wir sagen, hey Gott, danke. Danke, dass du mit uns Geschichte schreibst. Danke, dass wir ein Teil deines Reiches sein dürfen. Vor einigen Wochen ist unser Nachbar gestorben. Er ist mit seiner Frau abends, sie waren so Mitte 30, zur Kirmes gefahren. Und auf dem Rückweg hatten sie einen Motorradunfall, bei dem er gestorben ist. Und das war eine seltsame Situation, denn irgendwie war es gerade so, man war so irgendwie mitten im Leben gefühlt. Irgendwie, es lief alles irgendwie vorwärts und auf einmal sowas. Und dann stellt man sich, wenn der Tod wieder auftaucht im Leben, stellt man sich immer diese Frage, worum geht es eigentlich wirklich? Worum geht es eigentlich wirklich? Denn solange es alles läuft, sind wir in unserem Trott und marschieren vorwärts. Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum IT-Kaufmann. Da ist man drin, Tag für Tag, arbeitet, lernt Sachen dazu und man ist so in seinem Standardsystem drin. Und auf einmal kommt wieder dieser Punkt, an dem du die Frage stellst, okay, was ist denn wirklich relevant? Und dafür, das will ich euch einfach mal an vier Symbolen nochmal vor Augen halten. Einige aus der Jugend grinsen, weil ich das mache, ich jede Predigt. Aber ich finde es enorm wichtig, dass wir uns in jeder, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, worum es eigentlich geht. Und da haben wir am Anfang das Herz. Das Herz steht für einen liebenden Gott. Das Herz steht dafür, was das Ziel des Lebens ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Gott von deinem ganzen Herzen. Aber wir, und dafür steht die Abzweigung, gehen auf jedem beliebigen Weg, nur nicht dahin. Und dafür ist das Kreuz. Jetzt weiß ich nicht, auf welches ich zeigen soll. Aber dafür ist das Kreuz. Wo Gott seinen Sohn schickt, auf diese Erde, damit er all das, wo wir nicht in Liebe gehandelt haben, all das, wo wir Fehler gemacht haben, wegnehmen kann. Und das ist unsere Hoffnung, wie wir es vorhin im Lied gesungen haben, die fest ist wie ein Anker, der jedem Sturm widersteht. Wenn Menschen auf einmal in unserem Leben verschwinden, kann es sein, dass wir uns wieder mit dieser Frage beschäftigen, worum geht es wirklich? Für mich war das der Punkt, an dem ich wieder so mehr gemerkt habe, hey, es geht darum. Es geht darum, dass Menschen davon erfahren. Es geht darum, dass Menschen davon erfahren, dass es eine Hoffnung gibt, die größer ist als jede Verzweiflung, als jeder Tod, als jede Krankheit, als jede Schwachheit. Und diese Hoffnung ist real, sie ist existierend, sie existiert nicht nur so in so alten Gebäuden und ist eigentlich was, womit im Mittelalter gut Geld gemacht wurde, sondern es geht darum, dass dieser Gott real ist und dass diese Hoffnung real ist. Was ist also mit unseren drei Zielen? E-College, zweiter Gottesdienst, dritter Standort in Viersen. Es sind, wie mein Mentor Mario es sagen würde, es ist nichts Außergewöhnliches. Aber es sind jetzt drei konkrete Punkte, die einfach nur den Standardauftrag Gottes widerspiegeln. Es ist jetzt nichts Besonderes, dass lebendige Christen anderen Christen davon erzählen und auf einmal kommen mehr Leute. Das haben wir im Gottesdienst, wenn man sich die Besucherzahlen der letzten Jahre anguckt, erlebt. Das haben wir in der Jugend, wenn man sich die Besucherzahlen der letzten Jahre erlebt. Und es ist was vollkommen Normales. Und jetzt haben wir drei konkrete Ziele. Drei Dinge, wo jeder Einzelne Gott fragen kann, hey, Gott, bin da vielleicht ich dran? Ist vielleicht meine Aufgabe, da irgendeinen kleinen Teil zu machen? Vielleicht ist es der Aufbau, der Abbau, whatever. Es muss ja keine Aufgabe auf der Bühne sein. Warum machen wir das? Es geht jetzt nicht darum, in Aktivismus zu verfallen und sagen so, oh nein, wenn ich nicht jeden Tag 5 Menschen von Jesus erzähle, dann bin ich ein schlechter Christ. Es geht einfach nur darum, wenn Gott uns was sagt, dass wir sagen, okay, hey Gott, du hast mir so viel gegeben in dieser Hoffnung, dass ich dir aus Dankbarkeit jetzt einfach in diesem Schritt ein wenig zurückgeben werde. Wisst ihr, das Interessante ist, dass es eigentlich relativ einfach ist. Ich erzähle euch ja nichts Neues. Ich meine, wir Deutschen mögen es, immer was Neues zu erfahren. Heute habe ich keine neue Botschaft. Ich habe eine einfache, aber die ist herausfordernd. Aber natürlich kommt an der Stelle auch immer diese Frage so, ja gut, wir haben jetzt direkt 3 Ziele. Das ist schon ein bisschen viel. Wollen wir nicht lieber erstmal 1 anfangen und wenn das dann halb funktioniert hat, sind wir schon glücklich? Warum brauchen wir denn direkt 3 Ziele? Wie schaffen wir das? Ist eine berechtigte Frage. Ich habe eine Idee. Wir fangen einfach an. Hat mal jemand 100 Euro? Irgendjemand 100 Euro? Oh, ein Applaus. Danke. 100 Euro, gut, wir sind schon mal einen Schritt weiter. Wir sind schon mal einen Schritt weiter mit der Gemeindegründung. Wir haben jetzt 100 Euro mehr. War jetzt nicht so kompliziert, oder? Geht, gut. Wie schaffen wir das? Wollen wir weiter einsteigen in Matthäus 25, jetzt ab Vers 15. Wir haben jetzt keine Silberstücke, wir haben 100 Euro. Schon mal ein Anfang. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Okay, wir haben jetzt also verschiedene Möglichkeiten, das Geld einzusenden. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte den Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor ihm und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte, Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du mir treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Klingt doch schon mal gut. Schauen wir uns an, wie es dem zweiten Verwalter geht. Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete, Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr. Gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Klingt auch gut, ja. Schließlich kam der Diener, mit dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast, aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr, was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Okay, solche Bibelstellen lesen wir immer gerne. Sarah freut sich, das finde ich schön. Wisst ihr, warum Jonathan mir gerade die 100 Euro so bereitwillig gegeben hat? Weil ich vor dem Gottesdienst zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, ich gebe dir jetzt 100 Euro, ich brauche sie während der Predigt. Was war Jonathan klar? Warum war es für ihn gar kein Problem, mir die 100 Euro zu geben? Ganz einfach. Er war nur der Verwalter. Er wusste, das Geld gehört eh mir. Und genau so ist es mit unserem Leben und Gott. Die meisten von uns haben sich inzwischen schon taufen lassen.
Das heißt, die meisten von uns haben diese Aussage getätigt: Mein altes Leben ist gestorben und ich bin jetzt eine neue Kreatur in Christus. So oder so ähnlich haben die meisten von uns das gesagt. Und was bedeutet das denn letztendlich? Es ist ein einfacher Satz, den wir immer wieder hier bei der Taufe hören. Er bedeutet die Herausforderung zu sagen, okay, an der Stelle, ab der Stelle geht es nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um mich. Sondern es geht um Christus. Und wir sind Verwalter dessen. Und deswegen geht es auch nicht darum, ob wir jetzt 1 Zentner Silberstücke oder 5 Zentner haben, ob wir 100 Euro oder 100.000 Euro haben. Das ist völlig irrelevant. Es geht darum, dass wir in Dankbarkeit sagen, danke Gott, dass du uns etwas anvertraut hast. Danke, dass du uns hier eine Gemeinde gegeben hast. Danke, dass du mir ein Dach über dem Kopf gegeben hast. Danke, dass du mir eine Familie gegeben hast. Und deswegen möchte ich jetzt aus Dankbarkeit dir etwas zurückgeben. Wir haben Jesus unser Leben gegeben, zumindest haben das die meisten von uns gesagt. Aber was bedeutet das konkret für unsere Zeit, für unsere Finanzen, für unsere Lebensbereiche? Und ich weiß, es ist eine Herausforderung. Auch wenn es eine einfache Botschaft ist. Aber vielleicht ist heute der Punkt für dich dran zu sagen, okay, gar nicht alles auf einmal, aber einen weiteren Lebensbereich will ich Gott geben. In einer weiteren Sache möchte ich ab heute Gott folgen. Und wenn du dir die Frage stellst, hey, wie kann ich das ganz konkret werden lassen? Ja, dafür haben wir 3 Ziele, um es konkret werden zu lassen. Wie schaffen wir das? Wir können jetzt immer noch sagen, was alles schief gehen wird. Und es gibt noch keinen vollständigen Plan, wie das alles funktionieren wird. Aber es gibt so ein schönes Lied von Hillsong. Das Lied heißt Hindsight. Das heißt Rückschau. Wusste ich auch nicht, habe ich gegoogelt. Und in dem Lied heißt es, I don't need to know what the future's at, because if the past could talk, it would tell me that my God isn't finished yet. When he did it before, he can do it again. So I'll trust him with what comes next, for the God I know is known for faithfulness. Also ich brauche nicht wissen, was in der Zukunft passieren wird. Denn wenn die Vergangenheit reden könnte, dann würde sie mir sagen, dass Gott noch nicht fertig ist. Wenn die Vergangenheit reden würde, würde sie mir sagen, dass Gott nicht fertig ist. Und was er einmal getan hat, das wird er wieder tun können. Also vertraue ich ihm für das, was als nächstes kommt. Denn ich weiß, dass der Gott, an den ich glaube, ist dafür bekannt, dass man ihm vertrauen kann. Einfach herausfordernd. Warum machen wir das? Es ist der Auftrag Gottes. So einfach ist das. Aber die Herausforderung ist zu sagen, hey, wo ist mein Schritt? Es geht nicht darum, dass einer von euch oder ich jetzt oder irgendwer das ganze Ding rocken muss. Dass wir jetzt alle 3 Ziele in den nächsten 3 Monaten erreicht haben. Easy, sagt jemand. Aber es geht um den Punkt, dass wir sagen, hey, Gott hat uns so viel gegeben. Und wir erkennen, hey, wir sind doch nur noch Verwalter dessen. Und aus Dankbarkeit deswegen vor Gott möchten wir unser Leben einsetzen. Ich möchte zum Abschluss über ein Spiel reden. Das Spiel heißt Monopoly. Der ein oder andere verbindet damit freudige Erinnerungen. Der ein oder andere eher nicht so. Aber wisst ihr, was das Interessante ist bei Monopoly? Auch wenn du alles gewonnen hast, wenn alle Straßen dir gehört, du deine Mitspieler abgezockt hast, und du das ganze Geld besitzt. Irgendwann kommt der Moment, da geht es zurück in die Kiste. Da ist alles auf einmal weg. Da ist es völlig irrelevant, wie viel Geld du hattest. Was bleibt dann noch? Nun, wenn du mit deinen Freunden gespielt hast, dann ist das, was nach Monopoly bleibt, die Beziehung zu deinen Freunden. Und genauso ist es in unserem Leben. Irgendwann geht es für uns alle in die Kiste. Das klingt brutal, aber ich glaube, das Einzige, was todsicher ist, ist der Tod. Und dass Jesus wiederkommt. Aber so ist es. Und deswegen ist die Frage, was haben wir in dieser Zeit gemacht? Was haben wir in dieser Zeit gemacht? Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen müssen, hey, ich stehe hier und ich muss dahin und ich muss sofort da sein. Sondern es geht darum zu sagen, hey, Gott, deswegen das Gebet, was wir am Anfang gesprochen haben, rede du heute zu mir. Was hast du für mich vor als nächsten Schritt? Wir haben in der Jugend eine Angewohnheit, mit der ich am Anfang ein paar Probleme hatte, die ich aber inzwischen ganz gut finde. Und zwar machen wir immer wieder eine Minute Stille. Eine Minute, wo keiner was sagt. Eine Minute, die wir jetzt vor dem Lobpreis und vor dem Gebet nutzen möchten, wo jeder Einzelne sich fragen kann, hey Gott, was ist für mich als nächstes dran? Und Vater, wir kommen heute vor dich als deine Kinder. Als deine Kinder, für die du alles gegeben hast. Und wir wollen dir sagen, wir sind dir dankbar dafür. Und wir wollen dir sagen, wir nehmen deinen Auftrag ernst. Wir nehmen deinen Auftrag ernst, den du uns gegeben hast. Ein Licht zu sein in dieser Welt. Ein Licht zu sein für diese Stadt und für die Region. Bitte hilf uns, egal wo wir stehen, den nächsten Schritt zu gehen. Und zeig uns, wie sehr du uns liebst. Amen. Wir werden gleich noch einen etwas längeren Lobpreisblock als sonst haben. Aber wir sind auch noch recht früh in der Zeit. Und in der Zeit wird es die Möglichkeit für Gebet geben. Das heißt, wenn du einen Punkt hast, wo du sagst, hey, hier möchte ich mit Gott konkret werden, dann komm einfach gleich nach vorne während der Lobpreiszeit und lass für dich beten.